Noch einmal guten Abend, liebe Geschwister. Ja. Und nicht nur ihr hier, sondern auch an Telefon und Bildschirm oder wo sonst. Wir danken unserem Gott und Vater, wie der Konrad schon sagte, für diese Woche. Und es ist immer schwierig, einen Sack zuzubinden, der schon voll ist, ja, wo gar nichts mehr reingeht. Und ja, so bitte ich ganz besonders, dass ihr mich heute Abend in Liebe ertragt. Ja. Wenn ich euch auch nochmal erwundere, ja, eure Gedanken ja, nicht fallen zu lassen, sondern sie in die Hand zu nehmen und mitzudenken, vor allem aber in eurem Herzen mitzubeten. Und man mag sich fragen, wieso sprechen wir nochmal über Angst? Nun, wir sind ja hier in einem exterritorialen Bereich, jeder für sich schon, indem er eingezäunt ist durch den Christus, ja, versetzt in die Königsherrschaft seiner Liebe. Und dann sind wir hier auch noch in einem exterritorialen Bereich im Erzgebirge, wo ganz viele solche kleinen exterritorialen Bereiche zusammen sind, die sich gegenseitig helfen und füreinander da sind im Gebet. Und das ist besonders schön, das freut mich ganz, ganz sehr, ja. Und so, wie gesagt, dann der Paulus hat ja auch den Agrippa gebeten, dass er ihn geduldig möge, bis zum Ende anzuhören, in seiner Verantwortung. Ja. Und jetzt wollen wir zwei Schriftworte lesen. Der Konrad hat schon geahnt, dass die beiden Verse, die er liest, die er gelesen hat, im Vortrag auch vorkommen, obwohl er das nicht wusste. Ja. Aber er hat schon richtig zugegriffen und die kommen auch vor. Nun, das Motto für diese Betrachtung sind zwei Worte. Das erste steht in Römer 8, 14 und 15. Römer 8, 14 und 15 sind eigentlich im Grunde lauter bekannte Verse, aber vielleicht in der Kombination, wie wir sie heute lesen, nicht ganz so üblich. Römer 8, 14 und 15. Denn so viele durch Geist, durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei, so heißt es wörtlich, empfangen. Und jetzt kommt wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen Abba, Vater. Wiederum zur Furcht, Vers 15, bedeutet, vor dem Empfang des Geistes der Sohnschaft ist unser Leben offensichtlich zu einem guten Teil von Furcht bestimmt. Könnte schwer der Paulus das hier so nicht gesagt haben. Ja? Johannes schreibt in einer kostbaren Universalaussage zum Thema Furcht, indem er vier Punkte nennt. 1. Johannes 4, Vers 18. Ich möchte an der Stelle auch noch mal bemerken, auch wenn manche Briefe, manche Literatur nicht genau exakt für den Leib des Christus bestimmt sind, ja, so wie das Evangelium, das Paulus uns predigt, ja, so hat es doch in der gesamten Schrift Universalaussagen. Und die beschreiben mehr oder weniger detailliert Charakterzüge unseres Gottes. Und da er sich nach Maleachi 3, Vers 6 nicht ändert, müssen die von Anfang an, egal wo ich da die Bibel aufschlage, muss ich immer wieder den gleichen roten Faden finden. Und solche Verse haben wir jetzt in 1. Johannes 4, 18. Erstens, Furcht ist nicht in der Liebe. Also Furcht und Liebe, die sind auch gegensätzlich. Zweitens, sondern die vollkommene oder zum Ziel gebrachte Liebe treibt die Furcht aus. Drittens, denn die Furcht hat Pein. Viertens, der sich aber fürchtet, ist nicht zum Ziel gebracht in der Liebe. Logische Schlussfolgerung aus diesen Versen. Nach diesen Worten sind für Söhne Gottes eben die in Christo Jesus sind, die in Christo eine neue Schöpfung sind, Furcht und sich fürchten, unnatürliche, eigentlich kranke und daher nur kurze Übergangszustände. Ja? Es ist nicht so, dass die nicht vorkommen dürften, aber sie dürfen nicht Besitz ergreifen. Sie müssen temporär bleiben. Ja? Weil sonst würden wir uns hier, wird es ein Widerspruch sein von den Versen, die wir eben gelesen haben. Unabhängig vor was man sich fürchtet, Paulus und Johannes haben offensichtlich ihre Aussagen zur Furcht ganz bewusst allgemein formuliert. Wir können daraus einen einfachen Merksatz ableiten. Furcht oder Angst ist ein Widerspruch zur Gottvertrauen und mit in Christo sein nicht vereinbar. Man hat entweder Furcht oder Angst oder Gottvertrauen. Ja, also beides miteinander geht nicht, ja, wie Feuer und Wasser gleichzeitig auch nicht funktioniert. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber wir werden bald sehen, um was es da geht. Jetzt muss ich natürlich eine wichtige Abgrenzung machen, damit nicht irgendjemand, der zuhört, in ein tiefes Loch fällt. Warum? Es gibt nämlich die Depression als Krankheit. Und Depression als Krankheit, die ist über weite Strecken mit Angstzuständen, mit Panikattacken verbunden. Und genau das möchte ich ausschließen, weil Depression als Krankheit muss man anders anpacken, wie das, was wir jetzt heute Abend betrachten wollen. Dasselbe gilt natürlich auch für Ängste oder Phobien, wie man sagt, für körperliche Fehlfunktionen, für Stoffwechselstörungen, die in unserer Seele zu Angstzuständen führen können. Ja, das muss man auch medizinisch angehen. Ja, wenn irgendwas in unserem Zentralnervensystem schiefläuft, wenn irgendwelche Hormone fehlen, ja, dann können Ängste auftreten. Und wenn ich jetzt so jemanden mit dem ermahne, was ich heute Abend machen will, dann fällt er noch tiefer, als er bereits ist. Ja, also bitteschön, denkt da dran, das möchte ich ausschließen. Das können wir der Zeit halber nicht betrachten. Da reicht die Zeit nicht. Dazu gehört auch das posttraumatische Syndrom, wenn also jemand in seiner Kindheit böse Erlebnisse hatte und das im Laufe der Jahre durch alles Mögliche zugedeckt wurde und dann später, ja, wenn es in eine Beziehung geht oder später im fortgeschrittenen Alter wieder zu Verhaltensweisen führen, ja, die man nicht erklären kann. Und da können auch Angstzustände dazugehören. Und das muss man auch separat betrachten. Ja. Also es geht um Angst, ja, in dem, was wir normalerweise unter Angst verstehen. Und was auch den beiden Schriftworten zugrunde liegt, die der Paulus bzw. der Johannes uns gegeben haben. Je näher wir dem Ende des gegenwärtigen Äons kommen, konkret je näher der 70. Siebener mit Händen greifbar ist, arbeitet Satan mit Manipulation. Man kann das auch gleichsetzen mit Gehirnwäsche. Und er benutzt allerlei Existenzängste, um die Leute hinter sich zu bringen. Denn er muss ja eine deutliche Mehrheit aller Menschen für die Akzeptanz des letzten Weltherrschers, das erste Tier aus Offenbarung 13, den Menschen der Sünde nach 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und seine autokratische und tyrannische Herrschaft gewinnen. Er muss ihr Denken daraufhin uniformieren, ja, damit es keinen Widerstand mehr gibt, wenn das eingeführt wird. Uniformierung ist immer satanisch, egal ob sie religiöse Tendenzen hat oder ob sie aus dem Politischen kommen. Das macht keine Ursache, keinen Unterschied. Ja? Uniformierung ist immer satanisch. Und der absolute Gegensatz zum Wirken Gottes. Warum? Weil Gott zeugt neues individuelles Leben durch seinen Geist im Menschen, ja in allen Geschöpfen und er arbeitet grundsätzlich mit der Überzeugung des Herzens für seinen Weg. Ja, er braucht nicht uniformieren. Er kann auf jedes einzelne Menschenkind individuell eingehen. Das schafft der Satan nicht, deshalb muss er einen großen Haufen erzeugen. Und damit schafft es im Gegensatz zum Satan Gott einmal, dass er allen Vater werden kann. Und dass er einmal alle unter das Haupt des Christus zusammenbringt. Das haben wir ja diese Woche schon öfter besprochen. Satan wird natürlich den eben genannten Tyrannen als Messias und Erlöser einführen. Ja, sonst wird er ja nicht angenommen. Wenn jemand kommt mit der Pistole und sagt, wenn du nicht folgst, ja, dann kann es sein, ich laufe ja weg. Aber der Satan möchte ja, dass niemand wegläuft, sondern dass sie hinter ihm herlaufen. Der weiße Reiter des ersten Siegels ist so einer. Der hat ja einen Bogen, aber keine Pfeile. Das heißt, er führt vermutlich keinen heißen Krieg mit Waffen, sondern er hat eine andere Kriegsführung. Eben die durch Manipulation und durch Täuschung. Und dieser Reiter wird ausziehen, sehr geschickt, und er wird dann Ängste erzeugen, vorher noch inkognito chaotische Zustände. Und wenn die erzeugt sind, wird er als Erlöser auftreten und Hilfe anbieten. Ich habe von einem, also vielleicht zuerst mal die Stelle in Daniel 8, Vers 25. Da heißt es von diesem letzten Weltherrscher, dass durch seine Klugheit, die der hat, natürlich eine satanische Klugheit, der Trug bzw. der Verrat in seiner Hand gelingen wird. Also der letzte Weltherrscher wird sehr viel gelingen haben, aber nicht durch Überzeugung, sondern durch Verrat und durch Betrug. Natürlich wird er nur 3,5 Jahre lang auf dieser Erde regieren dürfen. Ja, das hat Gott schon vorher abgegrenzt. Steht in der Offenbarung und in Daniel 9. Ein schriftfreier Prediger hat kürzlich einmal das so illustriert. Satan zündet heimlich das Haus auf der Gartenseite derer an, die er unterjochen möchte. Und sobald es richtig brennt und die Bewohner das Feuer entdeckt haben, dann klingelt er vorne an der Wohnungstür und er hat einen ganzen Haufen Feuerlöschzeug dabei, sodass die Bewohner den Eindruck haben, der will uns helfen. Ja? Natürlich müssen die Bewohner praktisch die Hoheit über das Haus abgeben, weil ja nur der Feuerwehrmann genau weiß, wie man Feuer löscht. Ja? Und wenn er das Feuer gelöscht hat, dann hat er die Leute im Sack. Ja, so wird es funktionieren. Satan weiß ganz genau, wo er bei Menschen ansetzen muss, um sein Ziel zu erreichen. Er hat inzwischen 6 Tage gleich 6000 Jahre Erfahrung gesammelt. Und darum sagte er in der zweiten Auseinandersetzung damals mit Yahweh um Hiob schon, obwohl er eigentlich bereits wegen Hiobs Verhalten in der ersten Angriffswelle ein geschlagener Ankläger war. Er gibt nicht auf. Ja? Er sagt in Hiob 2, Vers 4 und 5. Und der Satan antwortete Yahweh und sprach, Haut um Haut, alles, was der Mensch hat, und jetzt heißt es wörtlich, gibt er um seine Seele. Ja? Und was bedeutet, um seine Seele zu retten, zu erhalten? Gibt der Mensch im Ernstfall auch das letzte Hemd, alle ideellen und materiellen Werte her und verkauft den letzten Rest seiner Freiheit, um seine Seele am Leben zu erhalten. Ja. Satan weiß das und deshalb wird seine Methode darauf abzielen, dass jeder freiwillig sein alles hergibt, was ihm nicht in sein Konzept passt. Darum will der Satan jetzt selber Hiob antasten. Ja? Und deshalb sagt Gott weiter, sagt er weiter, 5, aber streck einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. Ja? Vorher durfte der Satan alles zerstören, was um den Hiob rum war. Und jetzt greift der Satan nach ihm als Person. Er greift also in sein Inneres. Ja? Taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht ins Angesicht von dir lossagen wird. Sein entscheidendes Argument, Vers 4, Haut um Haut, alles was der Mensch hat, gibt er für seine Seele. Ja, das haben wir schon gesehen. Und darum will jetzt der Satan Hiob selber antasten, sein Fleisch und sein Gebein, wozu vorübergehend auch seine Frau gehörte, ja, die dann praktisch in ihren Aussagen sich ihm als Feind gegenübergestellt hat. Und dann glaubt der Satan, wird Hiob Gott absagen. Über die Krankheit wollte Satan die Seele Hiobs verschleißen, aus dem Gleichgewicht bringen, weg vom Vertrauen auf Yahweh, seinen Gott. Gott hat aber dem Satan eine Grenze gesetzt, nämlich er hat ihm befohlen in Vers 6 dort, bewache seine Seele. Ja, also Satan durfte den Hiob weder umbringen, noch ihn so weit bringen, dass er das selber gemacht hat. Ja, also ganz fiese Absichten, die der Satan hier verfolgt hat. Und Gott hat es genehmigt. Das heißt nun, für das Ende dieses Zeitalters, wenn Satan die Masse der Menschheit in Seelen, Todes- und Existenzängste bringen kann, dann hat er gewonnen. Dann nehmen die Bewohner der Erde einen Weltherrscher, seinen Messias, als Problemlöser und am Ende auch noch das Mahlzeichen dazu an, die vollendete Form der Tyrannei. Natürlich für das Allerbeste der ganzen Welt, keine Frage. Für Welt, für Friede, für Sicherheit, für Nahrung, wirtschaftliches Auskommen, für den Erhalt der Mutter Erde und sonst noch andere Sachen, die er anbietet. Und dass Satan mit dieser Technik erst einen Tag, bevor der 70.7. beginnt, anfängt, das ist auch klar. Und er muss ja langsam die Leute dahin bringen, ja, damit sie insgesamt nachher in der großen Masse ihm nachgehen. Und so stehen wir heute im Jahr 23 schon, ich sage das jetzt mal vorsichtig, bis zur Hüfte in diesen Entwicklungen drinne, ja. Es geht noch nicht bis zum Hals, aber bis zur Hüfte stehen wir schon drinne. Zweiter Punkt für heute Abend, Erklärung der Begriffe Angst und Furcht. Ich habe dazu aus einer weltlichen Quelle, das heißt planetwissen.de, Gesellschaft, Psychologie, Angst. Ja, unter diesem Stichwort, das schreibt ein gewisser Kai Althöttmar, Zitat, das Wort Angst stammt vom griechischen Verb angein und dem lateinischen angere ab. Beides heißt übersetzt würgen und die Kehle zuschnüren. Ja, das steckt hinter dem Begriff Angst. Über die Psychoanalyse und die Existenzialphilosophie hat sich das deutsche Wort Angst sogar international eingebürgert im Englischen. Und wenn man nach Amerika geht und mit den Amerikanern spricht und über die geniale Politik, ja, die wir hier erleben, dann sprechen die manchmal von der German Angst. Ja, die verwenden direkt das deutsche Wort. Ja, und offensichtlich sind wir Deutschen ganz besonders bekannt für eine German Angst. Ja. Und jetzt schreibt er weiter, während Furcht klar auf eine äußere Gefahr hin ausgerichtet ist, gilt Angst als unbestimmt. Ja, man hat von irgendetwas Angst, was man nicht genau so, nicht genau beschreiben kann. Ja. Und das ist natürlich die gefährlichste Form der Angst, ja, wenn man es nicht so genau sagen kann. Wenn der Löwe da hinten steht an der Tür, dann ist Furcht angesagt. Ja. Und auch die Flucht. Ja, also, jetzt nächster Unterpunkt, Furcht und Angst in der Schrift. Das Wort, welches die Übersetzungen in der Regel mit Angst wiedergeben, ist im Griechischen ein zusammengesetztes Wort und heißt Stenochoria. Man müsste es wörtlich mit engem oder verengtem Raum wiedergeben. Die Vorstellung eines Engpasses oder Hohlwegs liegt hier zugrunde. Man kann ja in einem Hohlweg weder nach links noch nach rechts ausweichen. Und umständlich muss man sich sogar ganz schön verrenken, dass man durch so eine Spalte durchkommen kann. Das ist die Vorstellung von diesem Begriff Stenochoria. Und man müsste es einfach mit Verengung, mit Situationen der Enge beschreiben. Zum Beispiel Bileams Esel, ja, der hat den Propheten mit den Beinen an den Fels gedrückt und hat der Prophet wild auf den Esel eingeschlagen. Und der Esel musste ihm nachher sagen, hey, habe ich mich je so verhalten im Laufe meines Dienstes für dich? Da hat den Bileam ganz schön zurechtgewiesen. Und dann können wir gleichzeitig feststellen, dass dieses griechische Wort anschein oder im Lateinischen angere in der Bibel überhaupt nicht vorkommt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das, was die Psychologen unter Angst verstehen, kommt so in der Bibel nicht vor. Wir kennen das Wort Stenose von den Herzkranzgefäßen oder Stenografie. Ja, da haben wir genau diesen Vorgang, diese Verengung. Oder bei einer Düse gibt es auch eine Verengung. Und das Wort Stenochoria, das kommt nur an vier Stellen im Neuen Testament vor. Und die wollen wir alle mal nacheinander lesen, denn daraus erkennen wir schon einige wichtige göttliche Prinzipien für den Umgang damit, ja, also wenn es eng wird für uns. Römer 8, Vers 35, ja, haben wir vorhin gelesen, da heißt es nun wörtlich, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und jetzt kommt das erste Wort, das wir manchmal mit Angst übersetzt bekommen, das heißt einfach Druck, ja, Druck oder Situationen der Enge. Also diese beiden Dinge, wenn ich Druck bekomme, ja, was aufgeladen bekomme, oder wenn ich durch eine Enge fortgehen muss oder durch enge Verhältnisse in meinem Leben. Das ist hier gemeint. Und wer wird uns da trennen? Oder auch Verfolgung, Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Ein Gerichtswort über böse Menschen außerhalb des Leibes Christi finden wir in Römer 2, Vers 9. Da verwendet Paulus diesen Begriff noch einmal. Da müssten wir konsequent übersetzen, Druck und Verengung über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Und über das alltägliche Leben in Christo Jesu spricht Paulus zweimal im Korintherbrief so. 2. Korinther 6, Vers 4. 2. Korinther 6, Vers 4. Sondern in allem uns erweisen oder empfehlen als Gottes Diener in vielem darunter bleiben, in Perioden oder Zeitabschnitten des Drucks, in Nöten, in Situationen der Enge. Und in 2. Korinther 12, Vers 10, wo der Paulus über seine Lasten spricht, die der Herr ihm auferlegt hat, 2. Korinther 12, Vers 10, da dürft ihr gleich in eurer Übersetzung korrigieren, das steht in den meisten falsch. Deshalb habe ich Wohlgefallen in Schwachheiten, in Schmähungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Situationen der Einengung oder der Enge für Christum. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus sagt also nicht, ich bin voll begeistert vom Leiden. Das ist Unsinn. Ja? Das ist Religion. Aber nicht Glaube. Der Glaube, der freut sich in Leiden, weil er weiß, dass er getragen wird. Das ist ein ganz großer Unterschied. Druck und Situationen der Enge, auch über längere Perioden, gehören also offensichtlich direkt zu unserem Leben. Das haben wir diese Tage auch schon mehrfach gehört. Das Wort für Druck, Tlipsis, ist das andere häufig vorkommende Wort, auch in Römer 8, Vers 35 eben, welches etliche Male, aber eigentlich nicht korrekt mit Angst wiedergegeben wird. Ja? Manche übersetzen einfach mit Angst, steht dort aber gar nicht. Und da gehört die bekannte Stelle in Johannes 16, 33 dazu. Dieses habe ich zu euch geredet. Wer sind die euch? Die Jünger. Nicht zu irgendjemand, zu euch Jüngern. Dass ihr in mir Frieden habt. Und jetzt kommt die Aussage, in dem Kosmos habt ihr Druck. Ja, ist was anderes. Nicht Angst, Druck. Kann zwar Angst erzeugen, aber Druck ist was anderes. Druck. Und er sagt weiter, seid gutes Mutes oder auch voll Zuversicht. Warum? Ich habe den Kosmos überwunden. Also gibt es im Grunde, im Ziel, keinen Grund für Angst. Warum? Weil der Herr die Drucksituation in der Hand hat. Und Angst ist ja immer etwas etwas nicht ganz sauber Fassbares. Ja? Den Druck empfinde ich natürlich voll, ja? Wenn ich krank werde oder sonst irgendwas passiert. Aber dann brauche ich keine Angst haben. Ich weiß, ich bin unter Druck, aber ich darf zuversichtlich sein, weil ich weiß, dass der Herr, der diesen Druck genehmigt hat, in mein Leben gebracht hat, dass er mich dann auch durchbringt und die nötigen Kräfte dazu gibt. Von Angst direkt in vielen Übersetzungen steht hier für die Seinen nichts. Im Frieden haben, in ihm Frieden haben, ist also irgendwie ein unvereinbarer Gegensatz zu Angst und Furcht. Und das muss uns irgendwie schon zu denken geben. Jetzt gibt es im Griechischen, und das ist das am meisten vorkommende Wort, das den Begriff Phobos, das kennen wir auch, es gibt eine Phobie. Ja, heute spricht man von Homophobie, das ist in aller Munde heute. Ja. Und das ist das Wort im Griechischen für Furcht. Ein Wort, das sowohl im Neuen Testament wie sein hebräisches Äquivalent, Mora, Furcht, Grauen und so weiter im Alten Testament auch häufig vorkommen. Und beide haben wesentlich zwei Bedeutungen. Diese Worte Mora im Hebräischen und Phobos im Griechischen. A, Furcht vor einer konkreten, realen Gefahr. Der Löwe steht da vor der Tür, ja? Oder das Haus brennt. Das sind reale Gefahren. Und dann gibt es noch die Furcht im Sinne von Ehrfurcht oder Ehrerbietung einer höhergestellten Person gegenüber. Und für uns, die wir in Christo eine neue Schöpfung sind, sind es natürlich unser Herr und Haupt, Christus Jesus und unser Gott und Vater. Ja, denen bringen wir Ehrfurcht. Wir haben gesagt, wenn wir ihnen Dank darbringen, dann erheben wir ihn über uns hinaus. Phobos stammt von Phobomai her und der Begriff, das ist das Zeitwort dazu oder das Verb, das heißt flüchten. Ja? Es gibt einen positiven Fluchtreflex, dass man in die Gefahr nicht reinläuft, sondern wegläuft. Ja? Ich werde dem Löwe nicht in den Rachen laufen, sondern weglaufen. Ja? Also von daher ist die Furcht in dem Sinne sogar etwas Positives. Bringt mich zum Weglaufen. Einige Beispiele werden das sehr plastisch uns zeigen und den Umgang mit Furcht für uns sehr klar anzeigen. Zu A, Furcht vor einer realen Gefahr. Hebräer 2, Vers 14, die Stelle haben wir diese Tage auch schon mehrfach gehört. Die möchte ich auch noch mal etwas genauer nach dem Grundtext lesen. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also hat auch er, nämlich der Christus, in gleicher oder nahekommender Weise an denselben teilgenommen, damit er, der Christus, A, durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und B, alle die befreite, welche durch Furcht vor dem Tod, hier steht Phobos, also definitiv begründete Angst vor dem Tod haben. Die hat er befreit, die das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren oder festgehalten waren. Ja, waren steht da, für die, die in Christus sind. Hier haben wir die Furcht vor einem konkreten, für uns unumkehrbaren Ereignis, dem Sterben. Und dass der Todesfurcht verfallen sein, das gilt für Golgatha, seit Golgatha nur noch für Ungläubige, ja, für die, die das Erlösungswerk des Christus noch nicht fassen konnten oder durften. Und daraus folgt logisch, für den, der aus ihm, dem Vater, in Christo Jesu ist, der in Christo eine neue Schöpfung ist, ist diese Furcht vor dem Tod nicht mehr normal. Ja? Die tritt natürlich auf, wenn ich total niedergelegt werde im Krankenbett, ja, und vor Schmerzen keinen Satz mehr zusammenbringe, ja, dann können mich Ängste überfallen. Ja? Das wollen wir ganz klar als normal bezeichnen. Ja? Aber da müssen wir nicht dran stehen bleiben. Ja? Da dürfen wir herauskommen. Es ist also ein kranker Zustand, ein unnatürlicher kranker Zustand, wenn er lange andauert. Und es geht darum, dass wir mit Gottes Hilfe diesen Zustand so schnell wie möglich ablegen lernen. Ja, hier kommt wieder das Lernen dazu. Psalm 23, Vers 4, das kennt ihr alle. Im Tal des Todesschattens passiert was? Fürchte ich kein Unglück. Also hat man diese Zusammenhänge bereits im Alten Testament voll verstanden, ja. Universalaussage, David hier als Beispiel. Und das gilt unabhängig von wem oder von was diese Furcht vor dem Sterben ausgelöst wird. Oder ob uns jemand etwa einredet, dass wir Furcht haben müssen, sollen. Ja? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du musst vor dem und dem Angst haben, dann trete ich mal einen Schritt zurück und sage, Moment mal, Vorsicht. Angst machen? Nee. Nicht für uns. Römer 8, Vers 14 und 15. Da steht, denn so viele durch Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und jetzt wird erklärt, warum. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen Abba Vater. Und dort steht das griechische Wort Phobos wieder, ja, für die Furcht. Für die vorher begründete Furcht, jetzt aber unbegründete Furcht, nachdem wir neu gemacht sind nach dem Geist. Wiederum zur Furcht zeigt auf unsere Vergangenheit, bevor wir in Christo waren, bevor wir in Christo eine neue Schöpfung waren. Und zu jener Zeit waren wir nach diesem Wort sogar Sklaven der Furcht. Ja, wir konnten gar nicht raus aus dem Zustand. Ja, das geht aber jetzt, nachdem wir neu sind. Dabei ist diese Furcht vor dem Sterben sogar Geschichte. Halleluja. Die zweite Form, wir könnten auch sagen, die positive Furcht ist die Ehrfurcht. Dazu möchte ich jetzt auch der fortgeschrittenen Zeit halber nur noch eine Stelle lesen. In Epheser 5, Vers 20 und 21, auch dieses Wort hatten wir dieser Tage schon gelesen. Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, euch einander in der Ehrfurcht Christi unterordnend. Ja, so heißt es. Also ich muss mich jetzt euch allen, ja, in Ehrfurcht unterordnen oder euch höher achten als mich selbst, wie der Paulus in Philipper 2 den gleichen Vorgang ausdrückt. Ja? In der Furcht Christi, in der Ehrfurcht Christi. Ja? So wird es hier gesagt. Wer will, kann sich noch 2. Korinther 5, Vers 10 und 11 aufschreiben. Und 2. Korinther 7, Vers 1. Die sollte ich aber lesen, weil das ist eine wichtige Ermahnung für uns. Die lese ich doch. 2. Korinther 7, 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir das geheiligt Sein, das wir bekommen haben, zum Vollmaß bringen in der Furcht Gottes. Ja, in der Ehrfurcht unseres Gottes sollen wir unser geheiligt Sein zum Vollmaß bringen. Ja, so sagt es Paulus. Diesen Fall Ehrfurcht, den wollen wir jetzt nicht weiter behandeln, weil mit dem haben wir in der Regel weniger Probleme. Wie gehe ich jetzt mit der Furcht um und wie lege ich sie ab? Wir gehen ja morgen alle wieder in unseren Alltag, ja. Und vielleicht ist das eine oder andere hier von uns, das sagt, jetzt muss ich wieder in die Finsternis raus. Ja? Und mich erwartet unter Umständen irgendetwas, was mir Mühe macht. Ja? Vielleicht weiß ich das schon. Vielleicht denkt jemand, na, normalerweise gibt es nach solchen Tagen irgendwie Druck. Ja? Und dann kann Furcht aufkommen. Und dann kann ich jetzt genau das anwenden, was wir jetzt betrachten wollen. Wie gehe ich also mit Furcht um und wie lege ich sie ab? Wir hatten bereits in den wenigen Worten, etwa Hebräer 2, 14, zur Todesfurcht gelernt, dass Furcht für die in Christo eigentlich vorbei ist und keine Dauerdaseinsberechtigung mehr in meinem Leben hat. Keine Dauerdaseinsberechtigung. Tritt sie auf bei uns, egal durch wen oder was ausgelöst, ungeachtet, ob sie aus einer konkreten oder uns eingeredeten Gefahr kommt, entspricht es einem kranken Zustand, den wir so schnell wie möglich behandeln müssen. Nehmen wir jetzt noch aus Römer 5, die Verse 1 bis 5 und Galater 4, Vers 6 hinzu und dann noch einmal das Wort von Johannes. Aus unserem Eingangswort. Römer 5, 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Gott gegenüber Frieden durch unseren Herrn Jesus Christus. Alle Furcht muss dabei weichen. Ja? Durch welchen wir auch mittels des Glaubens Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Zeiten des Drucks, ja, in Zeiten der Drangsal, wissend, dass der Druck Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Erfahrung, beziehungsweise Bewährung, wie es wörtlich heißt, die Bewährung aber Erwartung. Die Erwartung aber beschämt nicht. Warum? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Und das ist ja der Geist der Sohnschaft. Und in Galater 4, Vers 6 lernen wir noch dazu, dass Gott selber den Geist seines Sohnes in unsere Herzen ausgegossen hat, dass der also ständig da ist. Ja? Wir brauchen keine Angst haben, dass der je uns wieder verlässt, auch dann nicht, wenn ich gerade eine Fehlentscheidung getroffen habe und das vielleicht noch nicht eingesehen habe. Ja, auch dann geht der Geist nicht weg, auch der Christus geht nicht raus. Ja? Ist auch ganz wichtig, wenn ich mal in so einen Angstzustand bekomme. Und jetzt nochmal in 1. Johannes 4, Vers 18. Wenn ihr nur diesen Vers mitnehmt heute Abend, dann ist gewonnen. Ja? Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die zielausgerichtete Liebe, die Liebe Gottes, nämlich Römer 5, Vers 5, die in unser Herzen ausgegossen ist, die treibt die Furcht aus. Ja, ist also auch ein Vorgang, ja, das geht nicht Schlag auf Schlag, sondern das kann schon ein Prozess sein, aber sie treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist noch nicht zum Ziel gebracht in der Liebe. Was bedeutet das nun praktisch für mich? Paulus versichert mir absolut, Gottes Geist, der Geist der Sohnschaft, der mich von aller Sklaverei der Furcht heilte und weghält, ist gleich der Geist seines Sohnes, ja, des Christus selber, der dauerhaft Wohnung genommen hat in mir. Er wohnt in dir und mir. Und Gottes eigene Liebe ist und bleibt ausgegossen in meinem Herzen. Ja? Johannes versichert mir weiter, Furcht ist nicht in der Liebe. Dort, wo die Liebe ist, kann sich keine Furcht mehr halten, sondern die zielausgerichtete Liebe Gottes und Christi treibt die Furcht aus. Und jetzt kommt der wichtige Schluss für mich. Wenn ich mich trotzdem fürchte, dann bin ich eben momentan nicht zum Ziel gebracht in der Liebe. Ja, ich falle also wieder aus der Liebe raus. Der Stefan hat gesagt dieser Tage, wenn ich also nicht auf meinen Herrn sehe, sondern auf die Sünde, die in meinem Fleisch wohnt und die mich verführen will, dann besteht die Gefahr, dass ich reinfalle. Also was muss ich tun? Ich muss mein Angesicht ständig auf Christus ausgerichtet halten. Ja, dann bin ich auch ein Stück immun, ja, nicht vollständig, aber ein Stück weit immun gegen alle Ängste, die man über uns ausgießen möchte. Und da sind ja allerlei Leute in unserer Gesellschaft daran interessiert. Zum Ziel gebracht in der Liebe bedeutet nach der Aussage Johannes hier, jede aufkommende Furcht muss eigentlich verschwinden. Ja? Sie hat keine Dauerdaseinsberechtigung mehr in meinem Leben. Wenn ich irgendeiner Form Furcht Raum gebe, dann leide ich Pein. Das tut weh, sagt Johannes. Und dann rechne ich aber nicht mit der eben gelesenen, mir von meinem Herrn fest zugesagten Tatsache oder den Tatsachen. Das ist doch aber eindeutig Unglaube. Ein Stück Ungehorsam, muss ich fairerweise zugeben. Man kann auch Zielverfehlung sagen. Ja? Wenn ich mir also Angst machen lasse, ja, dann liegt es an mir, ob die Angst bei mir los was auslösen darf oder nicht. Da muss ich selber einen Riegel vorschieben. Ganz besonders ist der kritische Fall der, wenn mir andere einreden, ich müsse mich fürchten vor dem und dem und jedem. Je mehr Leute das sagen, umso fragwürdiger ist es. Ja, wenn viele Quellen sagen, Angst, 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 alle rote Lichter an. Ja. 10 Schritte zurück. Irgendwas ist faul. Ja? Zunächst mal. Ja? Da muss ich prüfen, ob das berechtigt ist. Angst, das wissen wir alle, die lähmt und sie entzieht dem Menschen das rationale, logische Denkvermögen. Ja? Aus Angst mache ich Zeug, wo ich nachher mir einzeln die Haare rausreiße, warum habe ich diesen Irrsinn begangen. Ja, hat jeder vielleicht schon ansatzweise erlebt in seinem Leben. Und deshalb ist Angst das Schlimmste, was mir passieren kann, weil dadurch kriege ich einen Tunnelblick. Ich habe keinen Überblick mehr. Und genau den hat mir ja der Herr gegeben. Angst lähmt auch. Das ist ganz schlimm. Und es ist genau die satanische Systematik unserer Tage. Und der Mensch im Bann der Angst, der handelt hysterisch und dumm. Ich werfe jetzt keine Steine, das ist einfach nur eine Feststellung und das habt ihr sicher selber teilweise beobachten können, schon in eurem Leben. Beispiel für die Folgen der Kombination aus Unglaube und Furcht. Und da nehme ich jetzt ein typisches Beispiel aus der Geschichte Israels, welches für das Volk fatale Folgen hatte. Es war das völlig unnötige Auskundschaften des Landes Kanaan in 4. Mose 13. Ja? Mose erzählt das in 5. Mose 1. Und im 5. Buch Mose, da war Israel am Jordan angekommen und war im Begriff, über den Jordan ins verheißene Land überzusetzen. Ja? Also wieder am Jordan angekommen. Und jetzt erzählt der Mose über die Vorgänge, die vor 38 Jahren stattfanden an derselben Stelle, wo sie jetzt wieder standen. Ja? Und er erläutert die geistlichen Hintergründe, die damals zu diesem Desaster geführt haben, dass sie nämlich noch einmal 38 Jahre in der Wüste zubringen mussten. Ja, da gab es ganz klare geistliche Gründe dafür. Paulus warnt uns deutlich in 1. Korinther 10, dass wir Israels Erleben für uns zum Vorbild nehmen, damit wir nicht dieselben Fehler machen, wie das Volk damals in seinem Unglauben gemacht hat im Laufe der Wüstenwanderung und seiner Geschichte. Ich lese jetzt Teile aus 5. Mose 1. Ich empfehle euch mal das ganze Kapitel in einer Stillstunde zu lesen. Und zwar lese ich ab Vers 19. Mose erzählt, 5. Mose 1, 19 bis 21. Und wir brachen auf vom Horeb und zogen durch diese ganze große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, des Weges nach dem Gebirge der Amoriter, so wie Jahwe, unser Gott, uns geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea, und ich sprach zu euch, ihr seid gekommen zu dem Gebirge der Amoriter, das Jahwe, unser Gott, uns gibt. Hat der Mose ihnen damals gesagt gehabt. Vers 21, siehe, jetzt sagt er, passt mal ganz genau auf und erinnert euch, was damals war. Ja? Erstens, Jahwe, dein Gott, hat das Land vor dich gestellt. Zweitens, ziehe hinauf. Drittens, nimm in Besitz, so wie Jahwe, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Und jetzt kommt viertens, was? Fürchte dich nicht und verzage nicht. Man kann das auch übersetzen mit erschrick nicht. Also gab es offensichtlich Dinge, vor denen man erschrecken konnte. Ja? Jetzt damals in 4. Mose 13. In Vers 21 haben wir die Verheißung Jahwes, die sich für uns auf die betrachteten Stellen in Römer 5, 8 und Galater 4, Hebräer 2 und 1. Johannes 4, 18 übertragen lassen. Israel stand nämlich vor dem verheißenen Land. Israel soll jetzt das zugeschworene Land in Besitz nehmen. Was sollten sie tun? Sie sollten einfach losmarschieren im Glauben. Ist das nicht auch die Anweisung an uns? Sagt Gott, ich habe euch neu gezeugt. Ja, Christus wohnt in euch. Der Sein Geist ist in euch. Laufet los. Im Vertrauen. Ohne Angst. erschreckt nicht, egal was passiert. Können wir das machen? Ich denke schon. Wenn der Herr sagt, geh jetzt, dann kann ich gehen. Wenn er sagt, bleib stehen, dann ist glaube besser, wenn ich stehen bleibe. Ja? Also versteht, was ich meine. Genau das war die Situation. Was heißt es konkret? Mit anderen Worten, die Verheißung Jahwes ausleben. Ja? Ich habe eine Verheißung und jetzt sage ich, Herr, jetzt kann ich mit dem, was du mir gegeben hast, einfach losmarschieren. Was taten sie aber indessen? Wir lesen weiter in 5. Mose 1, 22 und 23. Und ihr tratet alle zu mir und sprachet, lass uns doch Männer vor uns her senden, dass sie uns das Land erforschen und uns Bescheid bringen über den Weg, auf den wir hinaufziehen und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen. Mose hat sich da blenden lassen, ja. Und ich nahm aus euch 12 Männer, je einen Mann für einen Stamm. Das war der blanke Unglaube, der blanke Ungehorsam gegen Yahweh. Mose hat es gar für gut befunden, er hat es offensichtlich nicht bemerkt. Schon Rätsel für mich. Ich werfe keinen Stein auf den Mose, weil ich habe mich auch schon so verhalten. Ja, und werde es vielleicht in Zukunft noch öfter tun. Aber versteht ihr, was da passiert ist? Der Mose hat sich von der Menge der Leute ja auf einen ganz falschen Dampfer bringen lassen. Ja, wir müssen doch das Auskunft schaffen. Wir können uns doch nicht darauf verlassen, dass Gott sagt, lauft los. Wir müssen doch wissen, wo es hingeht. Aber Gott sagt, nee, du musst es nicht wissen. Du musst nur glauben, dass ich dir den Weg zeige. Was steht im Psalm 119, was das Wort ist? Es ist eine Leuchte für meinen Fuß. Dort kann man sogar übersetzen, für meinen Pfad. Also ich habe einen ganz schmalen Pfad. Und für jeden Schritt kriege ich Licht. Nicht für 100 Kilometer Strecke, ja, sondern für jeden Pfad. Weil sonst muss ich ja nicht mehr glauben. Wenn ich heute schon weiß, was ich in der nächsten Woche alles tun muss, ja, dann muss ich mich nicht auf meinen Gott verlassen. Ich weiß ja, was kommt. A bis C, A, B, C, D, E, F. Ja. Und in 4. Mose 13, Vers 2, Vers 1 und 2, da sieht es nun aber so aus, als ob Yahweh das Kundschaften direkt angeordnet hätte. Wir lesen jetzt in 4. Mose 13, 1 und 2. 4. Mose 13, 1 und 2. Und Yahweh redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land auskundschaften, welches ich den Kindern Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter soll dir aussenden. Jeder ein Fürst unter ihnen. Ja, also nicht irgendein Hugo oder sonst jemand, ja, sondern jemand, dem das Volk eigentlich, ja, folgt. Ja, ein Führer, ein echter Führer. Die hat der Mose auserwählen sollen. Ja. Und von denen Fürsten sollte man dann eigentlich eine vernünftige Beurteilung erwarten, oder? Ja, von Leuten, die echt Ahnung haben. Und auf diese Weise kam es, dass der Mose Kaleb für Juda und für Ephraim den Hosea, den Sohn Nuns, wählte. Damit, da wird sein alter Name genannt, der Josua, der war damals bei der Kundschafterei dabei. Meine Meinung ist dazu, Gott hat wohl das Herz des Volkes gesehen. Der Mose hat es ihnen nachher gesagt, ihr wolltet, dass wir Kundschafter aussenden. Und es hat Gott zu Mose gesagt, so, wenn ihr schon Kundschafter aussendet, dann aber bloß die ich bestimme. Ja? Weil Gott musste ja dafür sorgen, dass das Ding richtig läuft, ja, in seinem Sinne läuft. Dann zogen sie aus nach den Versen 8 und 16 und die Katastrophe nahm ihren Lauf. Nach der Rückkehr der Kundschafter 5. Mose 1, 26 folgende lesen wir über das Ergebnis der Aktion. 5. Mose 1, 26 bis 36. Sagt er weiter in der Erklärung, indem er die Geschichte aufleben lässt, damit das Volk endlich mal aus seiner Geschichte was lernt, was man heute überhaupt nicht tut, sondern alle Geschichte in die Tonne schmeißt und deshalb die gleichen Fehler macht. Alle 50 Jahre passiert der gleiche Irrsinn in der Geschichte ungefähr. Ja? Und genau das wollte eigentlich Gott verhindern. Lesen wir mal, was da passiert ist. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und waret widerspenstig gegen den Befehl Jahwes, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und sprachet, weil Jahwe uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, dass sie uns vertilgen. Wohin sollen wir hinaufziehen? Unsere Brüder haben unser Herz, was? Verzagt gemacht. Wären sie da geblieben und im Glauben gelaufen, wäre das vermieden worden. Was da steht, ja? Sie haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, ein Volk größer und höher als wir, Städte groß und befestigt bis an den Himmel und auch die Kinder Enakim haben wir dort gesehen. Frage, waren das reale Gefahren? Ja, natürlich, das war ja kein Blödsinn, was die Leute gesehen haben. Aber Gott wollte vermeiden, dass sie das sehen. Er wollte, dass sie im Glauben laufen. Ja? Das will er doch auch von dir und mir. Sollte sich darum Israel Sorge machen? Nein. Deshalb hat Gott eigentlich vorgehabt, dass da keine Kundschafter losgehen. Vers 23. Ich sprach zu euch, erschrecket nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Jahwe, euer Gott, der vor euch herzieht, der wird für euch streiten nach allem, was er. Und jetzt kommt die Geschichtsbetrachtung, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass Jahwe, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Haben sie alles erlebt und es war plötzlich weg. Die ganze Erfahrung von 38 Jahren war plötzlich weg. Entschuldigung, von 2 Jahren damals, Entschuldigung, dass ich es richtig sage. Ja. Sie waren 2 Jahre unterwegs bis zum ersten Mal an die Pforten des Landes. Aber trotzdem, Vers 32, beziehungsweise noch die Bemerkung, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den er gezogen sei, wie sie an diesen Ort kam. Das heißt, wenn jemand dann einmal von der Angst befallen ist, dann zählen nicht einmal mehr harte Fakten. Nämlich das, was Gott getan hat in der Geschichte, das war wie weggeblasen. Warum? Durch die Angst, die man ihnen eingeredet hat. Die unbegründete Angst letztlich, ja, weil Gott gesagt hat, zieht los, ich bringe euch da rein. Und jetzt kommt 32, aber in dieser Sache glaubtet ihr nicht Jahwe, eurem Gott, der auf dem Wege vor euch herzog, um euch einen Ort zu erkunden, dass ihr euch lagern konntet nachts im Feuer, dass ihr auf dem Wege sehen konntet, auf welchem ihr zoget und gezogen seid und des Tages in der Wolke. Und Jahwe hörte die Stimme eurer Reden und er wurde zornig und schwur und sprach, wenn ein Mann unter diesen Männern, diesem bösen Geschlecht, das gute Land sehen wird, das ich geschworen habe, euren Vätern zu geben, außer Kaleb, dem Sohne Jephunnes, und er soll es sehen, ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, auf welches er getreten. Darum, dass er Jahwe völlig nachgefolgt ist, wider alle Gefahren, die er mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Gott hat also dafür gesorgt, dass 2 der Kundschafter völlig auf dem Weg Jahwes gegangen waren, auf dem Weg des Glaubens. Das ist doch zum Weinen, wenn man das liest. Das waren 10 Fürsten Israels. Was für jämmerliche Führer. Die haben dem Volk Angst eingejagt, obwohl sie hätten das Gegenteil tun können, wenn sie wollten. Und sie haben deshalb das Volk Israel absichtlich in die Irre geführt, weg vom Vertrauen auf Jahwe. Und wie war das Verhältnis von Angst und Panikmachung zu denen, die Jahwe vertrauten? 10-2. Also die, die Panik machen, sind immer mehr als die, die ein Fragezeichen zumindest mal machen und rückfragen. Das heißt, wenn die Masse irgendwas verzapft, dann können wir ganz sicher ein Fragezeichen machen mal, ja, und aufpassen, ob das alles stimmt. Und nicht wie die zwei wenigen, die sagen, Leute, lasst uns das mal testen, ist das wirklich so, wie das da uns präsentiert wird, sofort in irgendeine schlimme Ecke stellen. Im Gesetz steht für Israel Folgendes, 2. Mose 23, 1 und 2. 2. Mose 23, 1 und 2. Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen, du sollst deine Hand nicht dem Gesetzlosen reichen, um ein ungerechter Zeuge zu sein. Vers 2, du sollst nicht der Menge folgen zum Übeltun. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich der Menge nach neigst, das Recht zu beugen. Das kennen wir irgendwie, ja? 4. Mose 13 lesen wir nun nach der Rückkehr der Kundschafter Folgendes. 4. Mose 13, ich lese ab Vers 30 und dann noch bis Kapitel 14, Vers 9. Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewisslich überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter die Kinder Israel ein böses Gerücht aus über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten, und sprachen, das Land, welches wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Kinder Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in selbiger Nacht. Und alle Kinder Israel murrten wieder Mose und wieder Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, oh, wären wir doch im Lande Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Und warum bringt uns Jahwe in dieses Land, dass wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder zu Beute werden? Und dann sagen sie, und sie sprachen einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Ja, also völliger Irrsinn. Ja, aber genau die Folge von der Angst, die macht planlos und dumm. Nach Vers 10 wollten sie den Aaron und den Mose und den Kaleb und Josua sogar steinigen. Was aber Jahwe tatsächlich in den Bewohnern des Landes bezüglich Israel bewirkte, bezeugte 38 Jahre später die Rahab, noch den beiden Kundschaftern, die sie vor der Einnahme Jerichos versteckt hatte. Und das müssen wir jetzt auch noch lesen, verzeiht, wenn das jetzt noch ein paar Minuten geht. Ja, es geht relativ schnell, Josua 2, 8 bis 11. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie, also diese Rahab, diese Hure aus Jericho, zu ihnen auf das Dach hinauf. Vers 9, und sprach zu den Männern. Das müsst ihr euch mal in die Lage versetzen. Zwei Israeliten und eine aus denen, vor denen die Israeliten Angst hatten. Ja? Was sagt die Frau? Ich weiß, dass Yahweh euch das Land gegeben hat. Die war noch gar nicht drin. Und hat die Frau das gewusst? Das ist unheimlich, ja? Und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind, denn wir haben gehört, dass Yahweh die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Und als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeiner Menschenbegründung. Denn Yahweh, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Also ich kann mir vorstellen, die beiden, die sind kreidebleich geworden. Ja, was diese Heidin ja, denen gesagt hat. Und wie lange hat die Furcht vor Israel gereicht? Wie viele Jahre? 38 Jahre hat es gehalten. Sogar 40 seit dem Auszug aus Ägypten. Immer noch Angst. Ist doch ein schreiender Widerspruch. Und Israel hat überhaupt keinen Grund gehabt, Angst zu haben. Warum? Weil die Hure Rahab sagt, denn Yahweh, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Kostbar. Und genau das hat der Kaleb und der Josua ihren Mitmenschen damals gesagt, dass es so sei. Wäre Israel nach der Verheißung Yahweh sofort im Vertrauen in das Land Israel reinmarschiert, dann wären sie 38 Jahre früher im Land der Verheißung angekommen. So eine typische Umleitung, ja, wo uns Gott dann wieder mal ja, wieder an den Punkt zurückführt, wo wir einfach das Vertrauen abgegeben haben. Ja. Ich spreche jetzt von mir selber, ja, nicht, dass ihr glaubt, ich spreche jetzt von oben herab. Ja. Ich sage das ganz bewusst. Wie komme ich jetzt aus einer Furchtattacke heraus? Noch 3 Minuten. Fassen wir anhand der betrachteten Schriftworte zusammen, ergibt sich: Für Söhne Gottes, also für die in Christo Jesu sind, die in Christo Jesu eine neue Schöpfung sind, ist Furcht oder sich fürchten ein unnatürlicher, kranker und daher nur für kurze Zeit zulässiger Übergangszustand. Ja? Übergangszustand. Unabhängig vor was man sich fürchtet. Paulus und Johannes haben ihre Aussagen zur Furcht in den betrachteten Stellen offensichtlich ganz bewusst allgemein formuliert. Und daraus folgt für uns der eingangs schon genannte einfache Merksatz. Furcht oder erst recht Angst ist ein Widerspruch zu Gottvertrauen, also mit dem in Christo Jesu Sein, nicht vereinbar. Man hat entweder Furcht oder Gottvertrauen. Übrig bleibt die praktische Frage, was mache ich aber, wenn in mir Furcht entsteht? Und das passiert ja, das kennt ja jeder unter uns, auch ich. Was mache ich, wenn in mir Furcht entsteht? Ungeachtet, ob sie A, einer realen Gefahr entspringt oder B, mir von außen eingeredet wird. Oder ich mich selber in Furcht setze. Das kann ich ja auch. Ja? Heute war es schlecht, morgen schlecht, übermorgen schlecht, wird immer schlecht sein. Typisch pessimistische Haltung, das kennen wir ja. Ja? Genau das. Da müssen wir dagegen arbeiten und das können wir ja, weil wir alles dazu haben, was wir dazu brauchen. Nun, aus den betrachteten Folgen gibt es einen kostbaren Ausweg. Er sieht zum Beispiel so aus. Ich gehe vor meinen Gott und Vater und schütte ihm mein Herz aus, so wie der Psalmbäder in Psalm 102. Da heißt es, Gebet eines Entblößten, wenn er verschmachtet ist und seine Seele wo? Vor Yahweh ausschüttet. Ganz ausschütten. Ja? Ich bekenne ihm meine unnötige Furcht und dass ich dadurch konkret Misstrauen gegenüber seiner klaren Zusage hege. Ja, das muss ich zugeben. Herr, du siehst, ich habe jetzt Angst. Und ich weiß ganz genau, ich muss das nicht haben. Ja? Also ich muss mich selber ermahnen dazu. Ja, dass ich mich fürchte, obwohl Christus in mir ist und mich vor nichts und niemanden fürchten muss. Ja? Genauso wie ich der Sünde nicht nachgeben muss. Ja? Ich kann es und dann muss ich die Folgen tragen. Wenn ich der Angst nachgebe, ja, dann muss ich auch die Folgen tragen. Ich danke ihm, dass er mein Leben mit allem, was mir begegnet, völlig in seiner Hand hat und dass er alles, was in meinem Leben passiert, bereits vor Grundlegung des Kosmos eingeplant hat. Ja, das darf ich bekennen und damit kriege ich Abstand von der Angst, ja, die mich beschleicht. Ich danke ihm, dass er auch alles, was er irgend mir begegnen lässt, so wendet, dass es mir zum Guten mitwirkt und zu seiner Verherrlichung dient. Ja, das darf ich meinem Gott bekennen, am besten laut. Ja, dann habe ich es gesagt, dann kann ich nicht so sagen, vielleicht da drinnen, ja, aber ich muss es aussagen. Und damit ermahne ich mich selber. Vielleicht muss ich das 2 oder 5 oder 10 Mal an einem Tag tun, je nachdem, wie stark ja, die Angst in mir hochkommt. Und dann muss die Furcht weichen. Und es geschieht, wie er mir durch Paulus in Philipper 4, Vers 7 versichert. Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, allen Verstand übersteigt, wird mein Herz und mein Denken bewachen in Christo Jesu. Da steht wird. Es steht nicht da sofort, aber es wird geschehen. Vielleicht, ich habe das auch schon gegen ja, böse Gedanken, die ich hatte, da musste ich manchmal öfter am Tage ja, immer genau das gleiche Zeug wieder meinem Herrn abgeben, um das loszubekommen, aus meinem System rauszukriegen. Ja? Das muss ich dann machen, aber dann geschieht es, dass der Friede Gottes in mein Herz einzieht und meine Gedanken bewacht, dass sie nicht irre gehen. Nicht aus dem Zentrum. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, hab Dank, dass ich nicht Angst haben muss, nicht mich fürchten muss, weder wenn sie in mir aufsteigt, noch wenn sie mir von außen eingeredet wird. Und du siehst, dass ich auch oft da versagt habe vor dir. Und da beuge ich mich drunter, Herr, und bitte dich, dass du mir und dass du uns Gnade gibst, dass wir uns von niemandem, von nichts Angst einjagen lassen, dass wir immer dann, wenn das geschieht, dass wir dann sofort zu dir wegfliehen und es dir bekennen, dass wir es ja, aus unserer Seele herausbeten, indem wir das tun, was die Psalmbäter getan haben, die in diese Situationen gekommen sind, was der Paulus immer wieder getan hat, wo er sich auch immer wieder sagen musste, ja, die Gnade meines Gottes ist tatsächlich genügend. Und das schenkt du uns allen und bewache unsere Herzen. Amen. Amen.